Du fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen? Dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger bzw. jede dritte Studienanfängerin verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen StudienausbrecherInnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Neu ist auch genau das richtige Stichwort, um uns hier alles einzuleiten. Bei uns tut sich nämlich gerade total viel. Vielleicht hat es die ein oder andere ja auch schon gemerkt. Wir haben ein neues Podcast-Cover, neuen Jingle und den frischen Wind unterstützen wir jetzt mit unserer heutigen Gästin Dr. Dana Bergmann. Wir betrachten heute das Thema Studienzweifel, Studienabbruch aus einer neuen Perspektive, der wissenschaftlichen Perspektive. Das hatten wir bis jetzt so auch noch nicht. Wir hatten schon ehemals Studierende da und haben mit denen über ihren Abbruch geredet. Wir hatten schon Unternehmerinnen da und Beratende. Also hört auch gerne noch in die alten Folgen rein, wenn ihr mögt. Und heute nun also der neue Blick, liebe Dana, mit dir auf das Thema Studienabbruch, Studienzweifel. Du hast an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg deine Doktorarbeit über das Thema berufliche Entwicklung von Studienabbrecherinnen geschrieben und hast dabei Berufsbiografien von Studienabbrecherinnen untersucht. Bevor ich zu viel wegnehme, aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einführung, für die freundliche. Ich würde mich jetzt an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen. Also ich bin Dana Bergmann, habe im Jahr 2019 zum Thema berufliche Entwicklung von Studienaussteigern, Abbrechern, wie auch immer, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wurde promoviert und habe mich aus einer berufspädagogischen Perspektive mit dem Thema Studienausstieg befasst. Dazu habe ich zum einen quasi mich auf theoretischer Ebene mit dem Studienausstieg befasst, habe zum einen den Umfang betrachtet, habe Ursachen aus der Literatur erarbeitet, was quasi maßgeblich dafür da ist, den Gegenstand des Studienabbruchs auch zu verstehen, und habe dann in der empirischen Untersuchung quasi 18 autobiografisch narrative Interviews erhoben und ausgewertet mit Studienabbrecher, Studienabbrecherinnen, welche mindestens 5 Jahre exmatrikuliert waren. Und eine Voraussetzung war auch noch, dass kein Studium im Vorfeld erworben wurde. Also sie waren sozusagen in Anführungsstrichen echte Studienabbrecher, Studienabbrecherinnen. Also es gab keinen berufsqualifizierenden Abschluss im Vorfeld.
Ja, super interessant, dich heute hier zu haben. Wir haben uns im Vorfeld natürlich total gefragt, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, dass das deine Doktorarbeit wird?
Genau, also thematisch war es so, dass mein, zum einen damals 2015, 16, wo das Thema quasi en vogue war, folgten unterschiedliche Ausschreibungen zu dem Themengebiet. Ne? Also die Jobstarter-Initiative begann. Es gab mehrere Punkte und wir haben damals von Seiten der Uni auch dort einen Antrag geschrieben, und mir ist während dieses Antragprozesses bewusst geworden, dass man viel zu wenig weiß über die subjektive Perspektive von Studienabbrecherinnen. Also dass das Subjekt, um die es eigentlich geht, ne, um die Subjekte, um die es eigentlich geht, gar nicht zum Gegenstand gemacht werden. Also es wird zwar überlegt, was es für Unterstützungsmaßnahmen geben kann von allen Seiten, aber über die subjektive Perspektive gab es halt wenig. Und das habe ich dann immer weiter für mich als Forschungslücke sozusagen identifiziert, und so bin ich dann auch dazu gekommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Berufs- und Betriebspädagogik an der Otto von Guericke Universität, und da lag es nahe, sich diesem Thema zu widmen. Also das Thema Berufsbiografien von Studienaussteigern, Studienabbrechern, auf diese Unterscheidung können wir wirklich gerne mal zu sprechen kommen, habe ich das quasi dann zum Gegenstand gemacht und es lag nahe, das auch zu tun.
Okay, du hattest eben schon so ein bisschen was zum Forschungsdesign gesagt. Also du hast mit Leuten geredet, die das erste Mal studiert haben, das heißt nicht davor schon ein anderes Studium angefangen hatten und 5 Jahre exmatrikuliert waren. Magst du noch ein bisschen mehr zum Design der Frage und vielleicht auch schon zu den Ergebnissen sagen, was du im Endeffekt rausgefunden hast?
Also ich würde jetzt vielleicht mal mit dem Design anfangen, ne? Also Voraussetzung war, dass das Studium mindestens 5 Jahre vorbei ist, ne? Dass also die Exmatrikulation stattgefunden hat, weil einfach in der rekonstruktiven Untersuchung, die ich ja gemacht habe, dort dann auch die Möglichkeit bestanden würde sozusagen, dass man auch eine Ausbildung gemacht haben kann, dass man gearbeitet hat, ne? Also dann ist das quasi auch nur möglich. Es waren auch Studienwechsler dabei. Also da muss man auch mal begrifflich schauen. Ne? Es gibt Abbrecher im Sinne von, es wurde kein Abschluss an der Hochschule erworben. Es gab auch Wechsler dabei. Also es gab durchaus auch Interviewpartner, Partnerinnen, die 2 Studiengänge nicht beendet haben. Und also das war auf jeden Fall möglich. Wichtig war, dass kein Abschluss vorhanden war im Vorfeld. Also weder ein Abschluss auf Hochschulebene noch ein Abschluss auf berufsqualifizierender Ebene. Also keine Berufsausbildung im Vorfeld. Genau, und es waren 18, das hatte ich schon gesagt, Interviewpartner, Partnerinnen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters auch. Und auch sie unterschieden sich auch deutlich hinsichtlich der Anzahl der studierten Semester. Also wir hatten zum einen Studienabbrecher, Abbrecherinnen, die 2, 3 Semester, 4 Semester studiert haben, ne, dann einfach auch festgestellt haben, der Weg ist nicht der richtige für mich. Also der Weg an der Hochschule ist jetzt nicht der Bildungsweg, den ich gehen möchte, und sich dann quasi umorientiert haben. Also umorientiert in eine andere Berufsausbildung beispielsweise. Wir hatten aber, oder ich hatte auch Interviewpartner, Partnerinnen, die länger, also die 16 Semester, 18 Semester studiert haben und als sogenannte späte, ja, in der Literatur wird das unterschieden zwischen frühe und später Studienabbrecher, Abbrecherinnen, also die später Abbrecher waren. Und hinsichtlich der Studienrichtungen war das aufgrund auch der schwierigen Zugänglichkeit zum Sample, das muss man auch durchaus sagen, also die Studienabbrechenden sind ja nirgendwo registriert, so, sondern ich war auch abhängig von unterschiedlichen Kanälen, auch persönlichen Kontakten und Mailverteilern, wo ich quasi auch die entsprechenden Protagonisten angesprochen habe, waren es auch unterschiedliche Studiengänge. Das war auch nochmal spannend. Also unterschiedliche berufliche Fachrichtungen im Lehramt beispielsweise, unterschiedliche Fachbereiche. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr heterogen. Wenn wir dann weiterschauen, also hinsichtlich der Studiengänge war das sehr, sehr unterschiedlich, aber auch dann hinsichtlich der Frage, wie das weiterging. Also es waren 5 Jahre nach Ausstieg, nach Abbruch, ne? Also es gab sowohl welche, die Studienabbrecher, Studienabbrecherinnen, die danach sich für eine berufliche Ausbildung entschieden haben. Es gab aber ebenso welche, die sich gegen diese formale Qualifizierung entschieden haben und einfach beispielsweise freiberuflich tätig waren und auch keine formale Qualifizierung hatten zum Zeitpunkt des Interviews, aber trotzdem anschlussfähig waren und immer, also beruflich anschlussfähig waren und auch quasi tätig waren und Geld verdient haben und im Erwerbsleben steckten. Also es war ein unterschiedliches Sampling.
Ja, total unterschiedlich. Kannst du, ich weiß nicht, ob man das sagen darf oder anonymisiert sagen darf, kannst du dich an konkrete Fälle noch erinnern? Also was kamen da so für Interviewpartnerinnen zu dir oder Leute, die du interviewt hast? Was wurde da studiert? Fände ich super interessant. Und in welcher Phase sind die zu dir gekommen? Also du hast ja schon gesagt, ne, 5 Jahre exmatrikuliert war halt ein Kriterium für dein Sample.
Ja.
Genau, in welchen Phasen haben die gezweifelt sozusagen? Das finde ich noch interessant.
Das war sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt mal von einem jungen Mann erzählen, der innerhalb meiner Arbeit den Namen Simon Weidt trug, also es ist ein anonymisierter Name, und Simon war zum Zeitpunkt quasi des Interviews 35 Jahre alt. hat 8 Semester studiert, zum einen Wirtschaftsingenieurwesen und zum anderen Wirtschaftsinformatik, ne, als konkreten Fall. Also es waren 2 Studiengänge, die nach jeweils 4 Semestern auch abgebrochen wurden. Und für ihn war es als Beispiel schon relativ schnell klar, dass das Wirtschaftsingenieurwesen nicht das Gebiet ist, womit er sich identifizieren konnte. Ne? Demnach ist er dann quasi zur Wirtschaftsinformatik gewechselt und innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser 4 Semester beispielsweise, manifestierte sich sein Berufswunsch oder sein Interesse. Vielleicht macht es das besser, wenn man das mit dem Interessenbegriff auch erklärt, zur Informatik hin. Also das innerhalb dieser Zeit wuchs das Interesse, die Leidenschaft für die Informatik. Dennoch hat das System in dem Falle bestimmte Prüfungsmodalitäten dazu geführt, dass er quasi sich selbst bestimmt exmatrikuliert hat, weil er quasi für sich selbst abgewogen hat, ob er diese 2. Prüfung, die jetzt noch offen war, wo er das erste Mal durchgefallen ist, nochmal überhaupt wiederholt und wartet vielleicht auch, bis der jeweilige Professor im Ruhestand ist. Also solche Überlegungen wurden dann innerhalb der Biografie auch deutlich quasi ausscheidet und dann würde er nochmal antreten. Aber er wollte sozusagen eine sichere Bank und die sichere Bank war dann, das Studium zu beenden, also vorzeitig zu beenden und eine Berufsausbildung zu suchen. Und es war so bei ihm, bei dem Simon als Beispiel, dass er halt Informatik hatte, wo er sich sehr für interessiert hat. Also er wusste, dass das Informatik sein Themengebiet ist, womit er auch weiter sich beschäftigen möchte. Und er hat im Nebenjob sozusagen immer im Bereich des Hotels gearbeitet, im Bereich der Gastronomie gearbeitet. Und er hat quasi exploriert, ne? Also auf Entscheidungsebene quasi auch exploriert und geschaut, wo er quasi eine Berufsausbildungsstelle bekommt. Und das war dann so, dass er im Bereich der Informatik quasi keine Ausbildung bekommen hat, sondern hat dann Berufsausbildung zum Hotelfachmann gemacht, in dem Fall. Und zum Zeitpunkt des Interviews, da waren ja einige Jahre vergangen, es waren auch in dem Falle mehr als 5, weil das war das Mindestmaß, war es dann so, dass er unterschiedliche Stationen innerhalb dieses Hotels auch durchlaufen hat. Ne? Also Ausbildung, er konnte dann verkürzen, also Verkürzung hat auch eine wesentliche Rolle gespielt, hat sich aber innerhalb des Hotelbereichs wiederum in den Informatikbereich eingearbeitet und hat dann zum Zeitpunkt des Interviews war er dann wiederum über diesen Zwischenschritt der Berufsausbildung und der formalen Qualifizierung, war er dann als Informatik in einer großen in einem großen IT-Unternehmen tätig. Also er ist sozusagen über Umwege, das sagt er auch, so bin ich über bestimmte berufliche Punkte sozusagen Etappen dahin gekommen, wo ich eigentlich mit dem Studium hin wollte. Das war so das Resümee der Biografie.
Ja, so kann es dann laufen. Und verkürzen konnte er, weil er vorher studiert hatte? Oder wie war das beim Simon?
Verkürzen konnte er, das ist ja formal, also das ist quasi nicht gesetzlich genau geregelt. Ne? Also das Studium ist nicht sozusagen die Maßgabe. Es gibt Verkürzungsmöglichkeiten, aber die sind quasi nicht gesetzlich verankert in Bezug auf das Studium. Also man kann verkürzen, wenn ein Abitur vorhanden ist. Ne? Also man kann die Ausbildung verkürzen, das besteht. Da bestehen auch Möglichkeiten auf Gesetzesebene. Aber Inhalte des Studiums zum Beispiel, die studiert wurden, können nicht angerechnet werden, beispielsweise. Nur in der Verkürzung aufgrund der Tatsache, dass ein Abitur vorher quasi absolviert wurde.
Ah, so war das. Okay. Mhm. Ja, das war super spannend. Danke. Wir hatten im Vorfeld ja schon ein bisschen gesprochen, auch über deine Doktorarbeit. Und da hattest du Typen erwähnt, das ist dann wahrscheinlich jetzt eher so in die Ergebnisrichtung, was dann hinterher rausgekommen war. Magst du die nochmal vorstellen?
Ja, ich könnte ja mal kurz mit dem Beispiel von Simon weiterarbeiten und sagen. Und also der Simon war beispielsweise ein Typ, also ein Fall des Typus der Identitätsverwirklichung. Ja, also ich habe ja das gerade an dem Beispiel festgemacht. Also bei ihm war es so, und dass quasi das Studium selbstbestimmt gewählt wurde, die beruflichen Entscheidungen selbstbestimmt auch getroffen wurden und dass entlang der Informatik sich entlang gehangelt wurde innerhalb der gesamten Biografie. Ne? Das war so der subjektive Sinn dahinter, also der Sinnstiftung. Das ist sozusagen ein Fall der sogenannten Identitätsverwirklichung. Ja? Also das, was sinnstiftend für denjenigen war, wurde sozusagen auch verwirklicht. Immer in einer optimierenden, immer also auf optimierende Art und Weise. Ja, also wenn das und das nicht lief, habe ich selbst bestimmt, dass ich den nächsten beruflichen Schritt gehe beispielsweise. Und das durchzog sich durch seine Biografie beziehungsweise auch bei den Biografien, die diesem Typus zuzuordnen sind. Mhm. Wir haben wiederum neben der Identitätsverwirklichung auch diejenigen, wo das eher diffus ist. Ja, also wo nicht ganz klar ist, wohin sozusagen das Interessengebiet geht, wohin die Leidenschaft geht. Und da geht es immer um Anpassungsprozesse innerhalb dieser Biografien. Also es kommt ein Beispiel, daran kann man es eigentlich ganz gut erklären. Es gab Studierende, die diesem Typus zuzuordnen sind, die quasi reaktiv handeln. Ne? Also beispielsweise Prüfung das dritte Mal nicht bestanden, kommt der Exmatrikulationsbescheid. Okay, dann bin ich angehalten, etwas zu tun. Ich muss eine Entscheidung treffen. Vorher mache ich das selbstbestimmt nicht, ne? Also sondern immer so eine Reaktion auf alternativlose Ereignisse. Und das zieht sich dann wiederum auch durch, dass dann quasi dann exploriert werden muss, meistens nicht aus dem Punkt, dass man weiß, was man selber möchte, sondern weil man jetzt Alternative her muss. Und der Paul, das ist ein Fall jetzt, dort war es so, dass 7 Semester Lehramtsstudium hinter ihm lagen, er dann die Exmatrikulation bekommen hat und er vor Aufregung quasi nicht wusste, was er dann machen soll. Und der hat dann wiederum eine Berufsausbildung zum Physiotherapeuten aufgenommen, ohne sich überhaupt damit mit diesem Berufsbild auseinanderzusetzen. Also ja. Seine Mutter hatte ihm das nahegelegt zu tun, er hat das dann auch gemacht und war dann zum Zeitpunkt des Interviews auch als Physiotherapeut tätig, hat sich aber, und das ist auch so ein, also es war auch so ein Punkt, nicht für den Beruf als solches interessiert. Also es ging nicht um den Kern des Berufs. Es geht also nicht um, ging also nicht um Patientenwohl, um Gesundheit, um Menschen helfen, um Fürsorge, sondern es ging vor allen Dingen darum, sein Brot zu erwärmen, ne? Also quasi sein Einkommen zu sichern.
Da war die Sache, dass die Idee halt von außen kam, also in dem Fall der Mutter dann die Idee hatte.
Genau, das war der Punkt. Und wir haben dann, das ist nochmal ein sozusagen Entwicklungstypus aus dem anderen beiden, also wir haben zum einen die Verwirklichung, ja, wo es quasi gelingt, beruflich einen beruflichen Sinn entlang der Biografien zu konstituieren. Wir haben diejenigen, wo es eher diffus ist, also unklar ist, wohin es geht, wie Paul jetzt, also der bis zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht für sich klar hatte, was ihn beruflich interessiert, ja, also auf einer permanenten Orientierungsreise war. Und das ist auch völlig legitim, ne? Ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten oder sowas. Und wir haben dazu noch einen dritten Typus, da geht es um einen Entwicklungsprozess, um einen Identitätsentwicklungsprozess. Das ist geprägt von einer Findung, ja. Also wir haben hier eine als Beispiel eine junge Studierende, die 16 Semester Lehramt studiert hat für Deutsch und Englisch und hat quasi innerhalb dieser 16 Semester erst wirklich das für sich gefunden, wirklich gefunden, was sie wirklich interessiert. Und das war nicht das Lehramt, das war auch nicht waren auch nicht die Fächer, sondern das war das künstlerische Dasein. Also sie hat angefangen, künstlerisch tätig zu sein. Sie ist aufgetreten vor Publikum, hat gesungen und war wirklich künstlerisch tätig. Und das war sie auch bis zum Zeitpunkt, oder ist sie wahrscheinlich heute noch, weiß ich nicht, aber zum Zeitpunkt des Interviews war sie das immer noch. Also sie hat sich gefunden, ne? Sie hatte erst keinen Sinn innerhalb der Biografie und hat dann am Ende, also zum Zeitpunkt des Interviews, eine Sinnkonstitution hinbekommen. Und davon hatte ich auch einige Fälle. Genau. Diese drei Typen.
Ja, danke, dass du immer noch das Beispiel dazu genannt hast. Das hat mir gerade total geholfen, die Typen dann zu verstehen. Fand ich richtig gut. Wie waren das bei den Interviews? Konntest du da auch raushören, wie in der Regel das Umfeld dann auf den Studienabbruch reagiert hat? Also war das ein Thema und haben die Studierenden Unterstützung in Anspruch genommen? Also gab es da sogar welche, die zu einer Beratung gegangen sind? Kannst du dich daran erinnern?
Also es war, wenn wir jetzt mal auf das soziale Umfeld zu sprechen kommen zuerst, ne? Also es war auf jeden Fall auch eine Hürde teilweise. Nicht bei allen. Es war teilweise je nach sozusagen der eigenen Verfassung eine Hürde auch, das sozusagen dem sozialen Umfeld auch mitzuteilen. Wenn beispielsweise die Eltern Juristen oder Mediziner waren, ne? Und die Kinder das übernehmen oder übernehmen sollten, wie auch immer. Es ist natürlich dann auch schwierig, in der Rolle des Kindes zu erklären, dass ich diesen Weg nicht so weiter schreite, wie das eigentlich von mir erwartet wird. Ne? Also solche Fälle gab es durchaus. Es gab aber auch Reaktionen, wo einfach die auch im familiären Umfeld beispielsweise oder im sozialen Umfeld das total wohlwollend und unterstützend und akzeptierend quasi wahrgenommen wurde, ja, also wo es quasi um das Wohl des entsprechenden der Abbrecherin ging. Also da gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede hinsichtlich der sozialen Bindung, hinsichtlich der sozialen Unterstützung. Zum Zeitpunkt dieser Interviews, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, kam ja, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, gab es diese also bildungspolitischen Initiativen zunehmend ja erst, ne? Und das hat ja in den letzten Jahren auch dazu beigetragen, möchte ich sagen, dass dieses Thema immer mehr entstigmatisiert wurde. Zum Zeitpunkt der Interviews war es noch nicht so, dass aktiv Beratungsinstitutionen aufgesucht wurden. Zumindest wurde das nicht in diesen, hatte das jetzt keine tragende Rolle in den Interviews. Es machte eher den Eindruck, dass das quasi eher so noch so ein Tabuthema war. Also gerade zu dem Zeitpunkt. Wir sprechen aber von der Vergangenheit. Das kann jetzt aus der Arbeit des Projektes Queraufstieg wird das ja auch ersichtlich, ne? Hat das eine viel höhere Bedeutung als damals. Das kam ja erst mit den Jahren. Also Beratungsinstitutionen haben an der einen, mag punktuell eine Rolle gespielt, aber nicht strukturiert in irgendeiner Form. Also das kann man zumindest aus diesen Interviews nicht sagen.
Okay, ja, verstehe. Wie du halt sagst, würde man das Gleiche heute nochmal machen, sähe es vielleicht schon wieder anders aus, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Wie war das, wenn 5 Jahre später quasi über den eigenen Studienabbruch gesprochen wurde? Kannst du da ein paar Beispiele noch nennen, wie im Nachhinein über den Abbruch dann gedacht wurde?
Genau, also es ist war unterschiedlicher Natur, ne? Also ich hatte zum einen welche, die, da, wenn sie das dann rekonstruiert haben und zusammenfassend auch rekonstruiert haben, gesagt haben, dass das irgendwie notwendig war. Ja, wenn ich jetzt nochmal das Zitat von Simon nochmal anbringe, was ich vorhin ja schon mal kurz gesagt habe, das war ja so eine Verkettung dieses ganzen Verlaufs, ne? Also Simon, nochmal kurz zur Erinnerung, war der es geschafft hat, einen subjektiven Sinn zu konstituieren entlang der Informatik, und er meinte dann am Ende des Interviews auch, und das ist eigentlich ziemlich sinnbildlich, so bin ich über 5 Ecken genau da gelandet, wo ich eigentlich mit dem Studium hin wollte, ne? Also ja. Das war, es ist, na klar ist das irgendwie eine retrospektive Glättung, was da passiert, ne? Vermutlich liegt es auch daran, also wenn man methodisch guckt, dass er das auch nicht zum ersten Mal erzählt hat, dass er irgendwie okay war mit dem, wie es verlaufen ist. Aber letztendlich war das eine positive Konnotation des beruflichen Verlaufs. Genau. Bei Paul wiederum, wenn wir nochmal auf den Verlauf gucken, wo es vor allen Dingen um das Geld verdienen, um Erwerb und immer um Reaktionen ging, um Orientierung vor allen Dingen ging, da war es so, dass das auch da sozusagen die Sinnstiftung war. Es war eine monetäre Sinnstiftung. Also ein Zitat vielleicht, das zeigt das auch nochmal ganz gut. Also gerade von der Entwicklung her, wenn sich das in den nächsten Jahren nur halb so gut entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt hat, dann wäre das schon super. Also das sagt er selber. Und das war schon ziemlich, also das war, er hat das alles versucht zu quantifizieren, was passiert ist. Ne? Und hat es aber auch nicht als krisenhaft gesehen. Das muss man auch mal sagen. Es gab natürlich auch Fälle, wo es vielleicht auch negativ behaftet war. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Das gab es mit Sicherheit. Es gab auch unterschiedliche Umgänge und unterschiedliche Umgangsformen mit Krisen. Das ist auch immer wichtig. Das ist auch immer stark abhängig von dem Subjekt selbst. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Typus der Entwicklung, der Identitätsentwicklung zu sprechen kommen, da war es dann auch so, dass sozusagen es ein Findungsprozess war und der war konsistent am Ende, also wenn man es rekonstruiert. Und das war ja die Methode, wie es gemacht wurde. Genau, ja. Also es unterschied sich deutlich.
Genau, das höre ich hier eh sowieso die ganze Zeit raus. Also du hast zwar die Typenbildung gemacht, aber um das Thema Studienabbruch, Studienzweifel, das ist einfach unterschiedlich.
Genau.
Also super spannend hier rauszuhören. Bei den verschiedensten Fragen ist es ja immer wieder aufgekommen. Klar, man kann das ein bisschen zusammenfassen, aber im Endeffekt sagst du ja auch mal wieder, hat jede seine eigene Geschichte.
Genau. Also das kann man genauso sagen, wie du das gerade gesagt hast, ne? Also es gibt nicht den oder es gibt nicht die Studienabbrechende, Studienaussteigende. Es ist immer abhängig von der eigenen Berufsbiografie, von den eigenen biografischen Merkmalen. Wie geht man mit Krisen um? Wie treffe ich Entscheidungen? Welche sozialen Faktoren spielen eine Rolle? Welche Bindung habe ich zum Beruf, zu dem, was ich tue? Ja, inwieweit kann ich mich, fühle ich mich damit verbunden? Also davon ist es immer ganz stark abhängig. Du hattest ja vorhin ja auch nochmal nachgefragt, also was noch ein wesentliches Ergebnis war, und das schließt sich da halt auch an, dass Studienabbrüche, und ich nenne jetzt mal noch den Begriff Studienabbruch und wechsle gleich zur Studienausstiegen, dass es keine isolierten negativen Ereignisse darstellen innerhalb der beruflichen Entwicklung. Das muss nicht sein, ne? Sondern es ist vielmehr, und das wird auch anhand dieser Berufsbiografien deutlich, ein Bestandteil eines beruflichen Entwicklungsprozesses, wo quasi die Studierenden ihren Platz in der Arbeitswelt suchen. In unterschiedlicher Art und Weise. Es ist ein Orientierungsprozess. Und demnach macht es meines Erachtens Sinn, sich auch von dem Begriff des Abbruchs zu lösen. Ne, das haben wir ja mit dem Projekt beispielsweise auch gemacht. Und es ist ja wird auch meines Erachtens stark so wahrgenommen, dass da auch so ein Wechsel passiert in der terminologischer Ebene. Ja, also meines Erachtens ist die Begrifflichkeit des Studienausstiegs besser geeignet, um die Prozesshaftigkeit des also darzustellen über diesen ganzen Prozess hin. Ausstieg ist immer noch was positiv konnotierteres als ein Abbruch. Irgendwie Abbruch ist sowas Starres, was zu Ende ist und irgendwie nicht verendet wurde, ne? Aber es ist gar nicht der Fall. Also es ist was Offenes, was Prozesshaftes. Genau. Und dann wird, also anhand der Biografien wird quasi auch deutlich, dass es darum geht, eine personale Mobilität aufzuzeigen. Ja, also dass es darum geht, um sehr anschlussfähig zu sein, um mobil zu sein, um sich orientieren zu können. Und um das nochmal zu rahmen, da stehe ich auch zu 100% hinter dem Ergebnis, dass Studienausstiege quasi als Bestandteil eines beruflichen Entwicklungs- und Bildungsprozesses gesehen werden sollen, ne, wo es um Orientierungsarbeit, um Orientierungsmöglichkeiten gibt. Und es ist kein gesellschaftliches Stigma, sondern es ist vielmehr so eine Ausschöpfung von beruflicher Möglichkeiten. Und da, an dem Punkt, sitzt quasi auch das Beratungsnetzwerk, sitzen Beratungen auch an, genau das zu erkennen. Ne? Und das, da ist quasi auch meines Erachtens auch die Aufgabe der Beratung da, dieses Subjektive aufzufangen und da zu unterstützen innerhalb des beruflichen Weges. Auf unterschiedlichen Ebenen der Beratung. Also das kann ja vielfältig sein.
Ja, das war doch jetzt mal ein richtig runder Abschluss. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und auch für deine wissenschaftliche Perspektive. Ich finde, das hat total viel zu unserem Ziel beigetragen. Genau das Thema Studienabbruch, Studienausstieg, Zweifel, alles in diesem Feld, dass es eben keine Tabuthemen sind. Und es hat so ein Stück weit Normalität auch reingebracht. Also danke dir dafür. Wenn du zum Abschluss noch einen Satz StudienabbrecherInnen, AussteigerInnen mit auf den Weg geben könntest oder kannst jetzt in dem Fall, was ist es denn dann?
Bleiben Sie bei sich selbst und orientieren Sie sich.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und MA&T Organisationsentwicklung.